Hallo zusammen, mein Name ist Martina Hommen. Ich bin Business Managerin bei der Firma Okema in Mönchengladbach und wünsche nun viel Spaß bei der neuen Folge Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Herzlich willkommen zu Folge 76 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Best of BAG oder wann ist der Urlaub wirklich weg? Beste Grüße aus Hamburg, moin!
Auch von mir, Jens Buchwald, moin aus Hamburg!
Wir danken an dieser Stelle und zwar zum einen, dass ihr euch wieder für uns und zwar damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden habt. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an Nadine Koban, die uns geschrieben hat. Den Podcast verfolge ich immer und freue mich über jede neue Folge. Vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ja, dafür danken wir natürlich auch. Und Dank auch an Bianca Geiseler, die uns geschrieben hat. Ich bin schon aktiver Podcast-Verfolger und lasse mich immer gern davon inspirieren. Das freut uns natürlich. Das wollen wir ja natürlich auch euch inspirieren und zu eurer täglichen Praxis Anstöße geben. Ein ganz besonderer Dank geht heute an Martina Hommen, die unsere Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein ganz besonderer Dank, diesmal an die Haufe Group. Die hat uns nämlich drei Exemplare von Personalrecht 2026, Einzelpreis 41,99, kostenlos zur Verfügung gestellt. Mit dem Buch Haufe Personalrecht verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick über alle Neuerungen im Jahr 2026. Sie erhalten die wichtigsten Gesetzesänderungen, Entscheidungen, Daten und Fakten, die Sie für 2026 brauchen. Alle Inhalte sind verständlich aufbereitet und vereint in einem kompakten Nachschlagewerk. Sie erfahren also, wo Handlungsbedarf besteht und wie Sie Neuregelungen schnell und einfach umsetzen. Top aktuell, rechtssicher und mit wertvollen Praxistipps. Ein Muss für jede und jeden Personalverantwortlich. Wie ihr ein solches Exemplar gewinnen könnt, das verraten wir euch am Ende der Folge. Bei Haufe findet ihr Bücher zu so gut wie allen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn ihr also Fachliteratur sucht, dann schaut dort gerne vorbei. Den Link, den kriegt ihr natürlich in die Folgenbeschreibung. Jetzt zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Am Anfang des neuen Jahres, da stellt sich aus Arbeitgebersicht immer wieder die Frage, wie viel Urlaub eigentlich eure ArbeitnehmerInnen aus dem Jahr 2025 mit ins neue Jahr nehmen und wie viele Tage am 31. März verfallen. Guckt man in § 7 Absatz 3 Bundesurlaubsgesetz, dann sieht es eigentlich ganz einfach aus. § 7 Absatz 3 legt fest, dass der Urlaub im jeweiligen Kalenderjahr, also der 2025er Urlaub im Jahr 2025 genommen werden muss und nur in Ausnahmefällen ins nächste Jahr übertragen werden kann. Es sieht also auf den ersten Blick so aus, dass Urlaub, der im Jahr 2025 oder zumindest bis zum 31.03.2026 nicht genommen worden ist, verfällt. So einfach war es früher, ist es heute aber leider nicht mehr. Der Europäische Gerichtshof und auch das BAG haben uns hier in den letzten Jahren viele aus Arbeitgebersicht nicht sehr schöne Urteile beschert, die die Lage erheblich verkompliziert haben. Um euch zu zeigen, auf was es hier genau ankommt und wie ihr diese Urteile in der Praxis umsetzen könnt, darum geht es heute in unserer Reihe Best of BAG mit dem Thema Wann ist der Urlaub wirklich weg? Und natürlich haben wir hierfür wieder einen Interviewgast am Start. Wir freuen uns, dass der Richter am Arbeitsgericht Kiel, Dr. Philipp Haarländer, heute unsere Fragen beantwortet. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ihr Herrn Haarländer schon einmal bei uns gehört habt. Und da habt ihr auch recht. In Folge 33 hat er uns zu der damals neu eingeführten elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein Interview gegeben. Wenn wir mit unseren Mandanten sprechen, dann ist das Thema immer noch hochaktuell. Hört also gerne nochmal in die Folge rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Den Link stelle ich euch in die Folgenbeschreibung. Nun aber zu Herrn Dr. Haarländer. Er ist seit Beginn seiner juristischen Tätigkeit ausschließlich im Arbeitsrecht tätig. Zunächst als Rechtsanwalt in Frankfurt, in Hamburg und in Kiel und seit 4 Jahren als Richter am Arbeitsgericht in Kiel. Vielen Dank, Herr Dr. Haarländer, dass Sie uns heute unsere Fragen beantworten und herzlich willkommen.
Ja, hallo, Herr Dr. Scharf. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Mit dem Urlaubsrecht haben Sie sich jetzt ein recht anspruchsvolles und praxisrelevantes Thema ausgesucht, das so stark von der Rechtsprechung in der letzten Jahre geprägt war, dass wir Schwierigkeiten haben, das eins zu eins immer am Gesetzestext nachzuvollziehen. Aber lassen Sie es uns gern versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Dann starten wir mit der ersten Frage. Lange Zeit war aus Arbeitgebersicht alles gut. Wenn ein Arbeitnehmender seinen Urlaub nicht genommen hatte, verfiel dieser am Ende des Jahres. Im Jahr 2019 gab es dann aber einen Paukenschlag vom BAG, der für Arbeitgeber alles auf den Kopf gestellt hat. Was war in diesem Fall passiert und wie hat das Bundesarbeitsgericht entschieden?
Also man muss schon sagen, die gute alte Zeit, in der die Urlaubsansprüche dann mit Ablauf des Jahres verfallen sind oder jedenfalls mit Ablauf des Übertragungszeitraums. Das gab es dann ja mitunter zum 31.03. des Folgejahres oder wenn es tarifvertraglich oder individualvertraglich anders geregelt war, auch mal einen längeren Zeitraum. Aber irgendwann im Laufe des Folgejahres wusste man als Arbeitgeber, das Thema Urlaub ist durch und der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin wussten das. Und damit gab es wenige der Folgefragen und Probleme, die sich jetzt mittlerweile stellen, aber eins nach dem anderen. Also 2018 hat das Ganze seinen Anfang genommen und zwar gar nicht mit dem BAG, sondern das Ganze ist zurückzuführen auf eine Entscheidung des EuGH. Und der EuGH hat da eine Entscheidung getroffen, die maßgeblich abgeleitet wurde aus Artikel 7 einer Richtlinie, bei der es um den Mindesturlaub geht. Die Regelung ist inhaltlich gar nicht so spektakulär. Da steht im Prinzip nur drin, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen müssen, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin einen bezahlten Mindesturlaub im Jahr von 4 Wochen bekommt und dass dieser auch nicht abgegolten werden darf, außer bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und das Ganze hat man dann auch in die Grundrechtecharta in Artikel 31 übernommen, Absatz 2. Da wird das also auch nochmal betont, dass Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub besteht und das unterstreicht auch nochmal, auch aus Sicht des EuGH, dann die überragende Bedeutung des bezahlten Mindesturlaubs. Und weil diese Bedeutung eben so überragend ist, hat der EuGH sicherstellen wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann auch in den Genuss davon kommen können, diesen Urlaub in Anspruch zu nehmen. Und der EuGH geht dabei von einem Bild der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus, das sich nach meinem Verständnis gar nicht mehr unbedingt mit der Praxis deckt. Aber es macht dann so ein Gedankenspiel auf, dass der Arbeitnehmer ja, das ist ja bei uns auch jedenfalls grundsätzlich mal so vom Ansatz im Arbeitsrecht her, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin erstmal die schwächere Partei im Arbeitsverhältnis, muss vor dem Arbeitgeber geschützt werden. Und gerade in Bezug jetzt auf das Thema Urlaub war es dem EuGH also ganz wichtig, sicherzustellen, dass eben dann die Arbeitnehmerin, der Arbeitnehmer diesen überragend wichtigen Urlaubsanspruch auch tatsächlich umsetzen kann. Und dass also nicht der Arbeitgeber durch irgendwelche Beschränkungen den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmer dazu animiert, dann davon Abstand zu nehmen und irgendwie versucht, sozusagen diesen Urlaubsanspruch zu umgehen oder zu verhindern. Und das wird dann lang und breit in dieser Entscheidung in 2018 vom EuGH referiert, wie man da rangehen müsste. Und am Ende kommt der EuGH dann zu dem Ergebnis, dass das also nur vermieden werden könne, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dazu direkt auffordert und geradezu drängt, kann man fast schon sagen, den Urlaub doch bitte auf jeden Fall zu nehmen. Wobei das Wort bitte schon fast zu viel, weil es muss tatsächlich eine Aufforderung sein, den Urlaub zu nehmen und dann auch in, wie es der EuGH formuliert, konkret und völliger Transparenz dann auch noch zu sagen, dass wenn das halt nicht der Fall ist, dass man diesen Urlaub nimmt, dass er dann verfallen würde. So, wenn dieser Hinweis mit dieser Aufforderung nicht erfolgt, so der EuGH, dann kann der Urlaub eben auch nicht verfallen, Klammer auf, weil der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin dann möglicherweise auch ja gar nicht auf die Idee kommt, den Urlaub zu nehmen oder sich das auch nicht traut vielleicht, sondern erst nach dieser Aufforderung durch den Arbeitgeber dann auch tatsächlich genug Mut gesammelt hat, um den Urlaub in Anspruch zu nehmen. Klammer zu. So, wie sich das mit der Lebenswirklichkeit deckt, das kann jetzt jeder für sich beurteilen, aber die Rechtsprechung ist, wie sie ist. Das BAG hat das dann übernehmen müssen. Da war gar nicht mehr so viel Auslegungsspielraum für unser deutsches Arbeitsrecht und deswegen gab es im Jahr 2019 die entsprechende Entscheidung, die das umgesetzt hat. Das BLG hat das dogmatisch versucht, so ein bisschen einzusortieren, weil wenn Sie mal ins Bundesurlaubsgesetz gucken, dann findet sich da nicht so richtig viel zu einer Voraussetzung für den Verfall des Urlaubsanspruchs und schon gar nicht irgendwas mit irgendwelchen Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten des Arbeitgebers. Und deswegen hat das BLG das so ein bisschen versucht, irgendwie noch ins deutsche Arbeitsrecht reinzudrücken, indem es dann festgestellt hat, dass also der Arbeitgeber die Initiativlast bei der Verwirklichung des Urlaubsanspruchs trägt. Und dass also ohne das Erfüllen von dieser Mitwirkungsobliegenheit, Aufforderung und Hinweis, dass dann also das urlaubsrechtliche Fristenregime überhaupt gar nicht erst in Gang gesetzt wird. So, das ist sozusagen eine ungeschriebene Voraussetzung dafür, dass das überhaupt losgeht mit dem Verfall oder losgehen kann. Wie gesagt, sucht man jetzt vergeblich diesen Hinweis im Gesetzestext, aber man muss an der Stelle eben auch sagen, das BRG hatte da gar nicht so richtig viele Möglichkeiten, weil das war eben die Vorgabe vom EuGH. Der Aufhänger war übrigens, und das ist ja ganz häufig der Fall, nicht die Frage der Urlaubsgewährung im laufenden Arbeitsverhältnis, sondern es ging um die Urlaubsabgeltung und um die Frage, in welchem Umfang ein Urlaub abzugelten ist, weil, wie wir das so aus der Praxis kennen, die Probleme entstehen ja ganz häufig dann auch erst, wenn das Arbeitsverhältnis zu Ende ist. Und hier war eben der Aufhänger Umfang der Urlaubsabgeltung. Das nur einmal vielleicht zur Erläuterung. Aber im Ergebnis jetzt für die Frage, wann der Verfall eintritt, ist das also unabhängig davon, nur in der Praxis tritt es wahrscheinlich häufiger zutage zum Ende des Arbeitsverhältnisses. Dann ist es aber auch schwer eben für den Arbeitgeber, das alles noch schnell nachzuschieben, wenn man es verpasst hat. Also genau, dazu kommen wir vielleicht an der späteren Stelle nochmal, was man als Arbeitgeber sinnvollerweise machen kann oder nicht. Aber das war damals der Aufhänger. Und das hat sich dann so von da aus, von diesem Standpunkt aus, von dieser Erkenntnis aus, also Urlaub verfällt jetzt erstmal nicht ohne weiteres, hat sich das dann so ein bisschen weiterentwickelt.
Ein Hinweis möchte ich hier noch im Anschluss geben. Immer wieder kommt es vor, dass sich schon darüber gestritten wird, wie viel Urlaub sich nach der Regelung im konkreten Arbeitsvertrag eigentlich ergibt. Das liegt dann meistens daran, dass die Formulierung im Vertrag nicht genau genug ist. Das Bundesurlaubsgesetz spricht ja von 24 Urlaubstagen, macht aber klar, dass es sich hier um Werktage handelt. Es geht hier also um die Tage Montag bis Samstag, also um eine 6-Tage-Woche. Leider liest man in Arbeitsverträgen manchmal die Formulierung, dass der Arbeitnehmende einen Urlaubsanspruch in Höhe von 24 Tagen hat. Hier ist vollkommen unklar, was gemeint ist. Geht es um Werktage oder um Arbeitstage? Und bei Unklarheiten in Arbeitsverträgen löst die Rechtsprechung das immer zugunsten der Arbeitnehmer auf. Das heißt, stehen im Vertrag 24 Tage Urlaub und arbeitete der Arbeitnehmer in einer 5-Tage-Woche, hätte er danach 4 Wochen und 4 Tage Urlaub. Obwohl der Arbeitgeber wahrscheinlich nur 4 Wochen Urlaub gewähren wollte. Wie löst ihr dieses Problem? Ihr könnt in eurem Vertrag entweder, wie im Bundesurlaubsgesetz, auch von Werktagen sprechen, wenn das für euch passt. Meistens passt der Begriff Arbeitstage aber besser. Und am besten macht ihr es, wenn ihr sagt, dass die von euch zum Beispiel gewährten 20 Arbeitstage Urlaub auf Basis einer 5-Tage-Woche berechnet werden. Kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Wie ist die Lage, wenn ein Arbeitnehmender lange krank ist? Ändert sich dann etwas an der Mitwirkungsobliegenheit, beziehungsweise was passiert, wenn der Arbeitgeber hier nichts tut?
Also ausgehend von der Erkenntnis, dass der Urlaub jetzt nicht einfach mehr verfällt, ohne dass der Arbeitgeber was dazu beigetragen hat an Hinweisen und Aufforderungen, hat sich dann die Frage gestellt, wie ist es denn eigentlich bei Langzeiterkrankten? Wir kennen da noch die Rechtsprechung, auch vom EuGH übrigens, entwickelt. Bei Langzeiterkrankten verfällt dann der Urlaub irgendwann auch doch nochmal, und zwar nach Ablauf von 15 Monaten. Ganz interessant, die Frist von den 15 Monaten, das ist übrigens, kommt aus dem Tarifvertrag und da hat das BRG das dann zu der konkreten Frage mal vorgelegt. In dem Tarifvertrag waren die 15 Monate drin mit dem Verfall. Der EuGH hat das geprüft, hat gesagt, das ist so okay. Das BRG hat es dankend übernommen und seitdem stehen diese 15 Monate halt wie in Stein gemeißelt. Aber das ist nicht so, dass man das jetzt irgendwie aus einer gesetzlichen Konzeption heraus erarbeitet hätte oder dass es irgendeinen besonderen Grund gibt. Also es gibt einen besonderen Grund, aber der ist nicht so spektakulär, wie man meint, sondern es war einfach in dem Fall so, dass der Tarifvertrag, um den es ging, eine Verfallsfrist von 15 Monaten vorgesehen hat. Und das hat dann halt der EuGH durchgewunken, da war das BRG dankbar. Und seitdem gibt es diese Regelung mit den 15 Monaten ganz generell einfach mal. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sinnvoll ist es, jemanden aufzufordern, seinen Urlaub zu nehmen, wenn der doch krank ist, weil wir wissen alle, Urlaub und Krankheit schließen sich aus. Und da war das BRG dann veranlasst, einmal zu differenzieren. Und zwar auch aus nachvollziehbaren Gründen danach zu differenzieren, zu welchem Zeitpunkt der Urlaub entstanden ist, der jetzt verfallen soll. Also bei einem Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin, die das ganze Jahr über erkrankt sind. Es entsteht ja der Urlaubsanspruch zu Beginn des Jahres, und zwar unabhängig davon, ob jemand erkrankt ist oder nicht. Und wenn in dem Zeitpunkt, in dem dieser Urlaubsanspruch entstanden ist, schon die Arbeitsunfähigkeit vorlag und auch das ganze Jahr angehalten hat, dann macht es ja einfach keinen Sinn, aufzufordern, den Urlaub zu nehmen, wenn es aus rein faktischen Gründen schon nicht funktioniert. Deswegen hat das BR gesagt, also in diesen Fällen, und da braucht man jetzt auch nicht zwingend noch widersprüchlicherweise und irgendwie in der Praxis auch wenig nachvollziehbar dann irgendeine Aufforderung und irgendeinen Hinweis erteilen, sondern dann sind wir genau in diesem klassischen Fall mit den 15 Monaten, nach Ablauf von 15 Monaten, nach Ablauf des Kalenderjahres, wohlgemerkt, in dem der Anspruch entstanden ist, dann ist der Urlaub tatsächlich auch weg. Wenn der Urlaub aber entstanden ist zu einer Zeit, in der die betreffende Person noch nicht arbeitsunfähig war, und das ist eben zu Beginn des Jahres, und irgendwann fängt das Ganze ja mal an mit der Arbeitsunfähigkeit und das fängt selten an am 1.1. um 0 Uhr. Deswegen ist es häufig so, dass wir sozusagen im ersten Jahr der Langzeitarbeitsunfähigkeit einen Anspruch haben, einen Urlaubsanspruch haben, der eben theoretisch noch hätte in Anspruch genommen werden können und sei es auch nur für eine kurze Zeit. Jedenfalls, wenn in diesem Zeitpunkt am Anfang des Jahres die Arbeitsunfähigkeit noch nicht bestand, dann hätte ja der Arbeitgeber eigentlich auch hinweisen und auffordern müssen. Und der Urlaub, der dann entstanden ist, der verfällt eben nicht nach Ablauf von 15 Monaten, weil da jedenfalls theoretisch zeitlich noch die Möglichkeit gewesen wäre, aufzufordern und hinzuweisen, also dieser Obliegenheit nachzukommen, damit der Verfall eintreten kann. Das ist erstmal so die ganz grundsätzliche Differenzierung, die man sich da merken kann.
Hierzu noch einige vertiefende Hinweise aus Arbeitgebersicht. Ja, wann solltet ihr also als Arbeitgeber der Hinweispflicht nachkommen? Ja, als Arbeitgeber solltet ihr den Hinweis aufzunehmenden Urlaub und den Verfall am besten möglichst frühzeitig und am besten bereits am Anfang des Jahres vornehmen. In diesem Zusammenhang können wir auch noch mal auf ein weiteres Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 31. Januar 2023 hinweisen, wo das Bundesarbeitsgericht Folgendes festgestellt hat. Tritt die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers so früh im Urlaubsjahr ein, dass es dem Arbeitgeber tatsächlich nicht möglich war, zuvor seine Obliegenheiten zu erfüllen, verfällt der Urlaubsanspruch bei fortdauernder Erkrankung mit Ablauf eines Übertragungszeitraums in jedem Fall 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres. Und praktisch gesprochen, was heißt das jetzt? Wie früh beziehungsweise wann sollte man als Arbeitgeber seinen Hinweispflichten nachkommen? Auch dazu äußert sich diese Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes. Dort heißt es dann nämlich sinngemäß, grundsätzlich ist dem Arbeitgeber zum Jahresanfang eine Woche beziehungsweise genauer gesagt eine Urlaubswoche in Anlehnung an § 3 Bundesurlaubsgesetz, sind damit 6 Werktage gemeint, zuzugestehen. Da das Bundesarbeitsgericht keine besondere Schwierigkeit in der Formulierung des Hinweises beziehungsweise der Belehrung sieht. In dem Zusammenhang ist euch als Arbeitgebern also zu empfehlen, in der ersten Kalenderwoche des Jahres eurer Hinweispflicht in diesem Zusammenhang nachzukommen. Ein zweiter Hinweis zum Hinweis, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Sofern ein Mitarbeiter einen Anspruch auf Schwerbehindertenzusatzurlaub gemäß § 208 SGB 9 haben sollte, muss der Hinweis auf den Urlaub auch einen ausdrücklichen Hinweis auf eben jenen Zusatzurlaub enthalten. Ansonsten könnt ihr euch als Arbeitgeber nicht auf die Befristung dieses Zusatzurlaubsanspruchs berufen und der Zusatzurlaubsanspruch kann insoweit nicht verfallen. Und der letzte Hinweis zu den Hinweisen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, es gibt zwar keine Formvorschrift, also es gibt kein Schriftform- oder Textformgebot, aber der Hinweis sollte mindestens in Textform erfolgen und, da wiederholen wir uns in diesem Zusammenhang gerne, muss dem Arbeitnehmer jeweils nachweisbar zugehen, dass ihr also die Erfüllung eurer Hinweispflicht bzw. Hinweisobliegenheit auch in einem etwaigen Prozess darlegen und beweisen könnt.
Ja, Dr. Harländer, Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, die verjähren ja generell nach 3 Jahren. Kann ein Arbeitgeber sich dann zumindest auf die Verjährung zurückziehen und bringen Ausschlussfristen hier etwas?
Nachdem denn also nun feststand, dass der Urlaub nicht mehr so einfach verfällt, teilweise dann auch in nicht unerheblichem Umfang einfach erstmal weiter besteht, auch wenn das Kalenderjahr längst rum war, der Arbeitgeber aber eben seiner Obliegenheit zur Aufforderung und zum Hinweis nicht nachgekommen ist, stellte sich dann irgendwann mal die Folgefrage in der Praxis, was ist denn eigentlich mit dem Thema Verjährung? Wir haben diese Frage ja nie stellen müssen im Zusammenhang mit dem Urlaub, weil der Urlaub entweder genommen wurde, dann war er weg durch Erfüllung, oder das Kalenderjahr bzw. der Übertragungszeitraum, der überschaubare, der war abgelaufen und dann war der Urlaub auch weg. Also an diese 3 Jahre Verjährungsfrist, die ist man an den Urlaub ja gar nicht rangekommen. Und das war auch so gesetzlich gar nicht vorgesehen, weil wir eben diese Verfallsregelung haben. Trotzdem stellte sich ja eben dann irgendwann diese Frage, weil wir gemerkt haben, der Urlaub ist eben doch nicht immer gleich mit Ablauf des Kalenderjahres oder des Übertragungszeitraums weg. Und dann könnte man ja durchaus in Erwägung ziehen, dass dann zumindest für den Urlaubsanspruch die ganz normalen Regelungen des allgemeinen Zivilrechts und für Ansprüche auch gelten. Und da ist eben im BGB geregelt, dass Ansprüche in der Regel jedenfalls nach Ablauf von 3 Jahren verjähren, gemessen ab Ende des Jahres, in dem sie entstanden sind. Und die Frage hat dann das BRG dem EuGH auch mal vorgelegt, wie ist es denn eigentlich, also Verfall, so sinngemäß haben wir verstanden, das ist nicht ganz so einfach. Jetzt gibt es im deutschen Recht, so hat das BAG dem EuGH das erklärt, aber auch noch eine Regelung zum Thema Verjährung, also nicht nur Verfall, relativ schnell und kurzfristig, sondern wir haben auch noch eine Regelung, eine ganz allgemeine Regelung, bezieht sich gar nicht speziell auf den Urlaub, sondern auf alle zivilrechtlichen Ansprüche. Und die ist dann eben nicht mehr ganz so kurz von der Frist her, aber auch nicht ewig lang, sondern ist ein ganz guter Mittelweg. Das BRG hat das relativ aufwendig begründet, weshalb man das Verjährungsrecht denn überhaupt im deutschen Recht findet. Also sowas wie Rechtssicherheit und auch so ein bisschen Schuldnerschutz, weil man ja dann irgendwann nach, ich übertreibe jetzt mal 100 Jahren, auch nicht mehr unbedingt alle Umstände nachweisen kann, die man als Schuldner dann nachweisen müsste. Und das BRG hat das dann also als im deutschen Recht ganz gut gelungenen Ausgleich zwischen den Interessen der Betroffenen dargestellt und hat das dann in den Vorlagebeschluss mit reingeschrieben, in der Hoffnung wahrscheinlich, dass man den EuGH an der Stelle ein bisschen erweichen kann und diese ganz harte Linie in Bezug auf den Urlaub vielleicht etwas aufweichen kann. Also das BRG hat da auch das Rechtsstaatsprinzip, Grundgesetz, Artikel 20.3 und so weiter bemüht. Aber das alles hat den EuGH nicht überzeugen können. Die Argumentation vom EuGH ist da relativ gleich geblieben. Immerhin in der Entscheidung, die darauf ergangen ist, 22 vom EuGH, in der Fraport-Entscheidung, da sehen wir mal immerhin einen dogmatisch ganz interessanten Ansatz zum EuGH, weil der EuGH dann angefangen hat, mal eine richtige Grundrechtsprüfung zu machen. Also die haben es an Artikel 31 Absatz 2 Grundrechtecharta zusammen mit Artikel 7 der Arbeitszeitrichtlinie durchgeprüft und haben dann also das Ganze auch, wie wir das so ein bisschen aus dem deutschen Verfassungsrecht kennen, Schutzbereich Eingriffsschranke und Schrankenschranke, da ist dann Artikel 2 der Grundrechtecharta mal geprüft worden. Also der Eingriff, Wesensgehalt, Verhältnismäßigkeit, das ist ein bisschen anders sortiert als bei uns jetzt, aber für uns eine sehr bekannte Prüfung, wie wir es vom Bundesverfassungsgericht kennen, vom EuGH kennt man es eigentlich nicht so, aber das haben sie dann mal sauber durchgeprüft und haben auch gesagt, also das ist so vom Wesen oder vom Gesetzesvorbehalt, ja, der Eingriff, den haben wir gesetzlich geregelt mit der Verjährungsvorschrift im BGB in 195 und der Wesengehalt dürfte auch noch Bestand haben, weil es ist ja immerhin nicht sofort und auch nicht irgendwie nach nur 1-2 Jahren, sondern immerhin nach drei Jahren erst, plus Voraussetzung wäre Erkenntnis von dem Anspruch und so weiter. Also das war alles okay, legitimes Ziel hat der EuGH auch anerkannt, Gewährleistung der Rechtssicherheit, das, was das BRG alles aufgeführt hat. Und dann am Ende hat aber der EuGH gesagt, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, und das ist im Prinzip 1:1 die Argumentation wie beim Verfall, es bleibt dabei, es kann nicht sein, dass ein Arbeitgeber davon profitiert, wenn er es selbst versäumt, den Arbeitnehmer in die Lage zu versetzen, diesen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub tatsächlich auszuüben. Da ist wieder dieses Bild, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die wird ja den Urlaub nicht nehmen, wenn der Arbeitgeber nicht tatsächlich dazu auch mal auffordert. Und das wäre eben dann ein Versäumnis des Arbeitgebers, wenn er es nicht getan hat. Und dann kann es nicht noch dazu führen, dass der Arbeitgeber dadurch einen Vorteil hat. So, die Argumentation Mit dem Ergebnis also auch keine Verjährung des Urlaubsanspruchs, wenn man als Arbeitgeber seinen Mitwirkungsobligkeiten nicht nachgekommen ist. Wir hatten ja schon festgestellt, dass das Thema in der Praxis meistens erst richtig zum Tragen kommt, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist. Und dann geht es gar nicht mehr um Urlaubsgewährung, sondern es geht um Urlaubsabgeltung. Und das BAG hat immerhin, und ich glaube, die waren da auch ein bisschen stolz drauf, dass man endlich auch mal was Positives vermelden konnte, für die Arbeitgeber jedenfalls, dann 2023 auch mal ausdrücklich entschieden, dass jedenfalls der Urlaubsabgeltungsanspruch, also nicht der Urlaubsanspruch selbst, sondern die Abgeltung nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, dass die also den ganz normalen Regeln des deutschen, sagen wir mal, Zivilrechts und Arbeitsrecht damit dann auch unterliegt. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, durch Ausschlussfristen diesen Abgeltungsanspruch, sagen wir mal, zeitlich jedenfalls einzuschränken. Wenn das nicht der Fall ist, würde auch Verjährung gelten. Also wir haben mit Blick auf das Thema Urlaubsabgeltung keine unionsrechtliche Überlagerung. Und da gilt dann das, was wir alles so bisher auch kannten an Beschränkungsmöglichkeiten.
Ja, jetzt noch ganz kurz was zum Thema Urlaubsabgeltung. Damit ihr hier auf der sicheren Seite seid und nicht noch Jahre nach Ende des Arbeitsverhältnisses mit Forderungen auf Auszahlung von Urlaub von euren ausgeschiedenen Arbeitnehmerinnen konfrontiert werdet, ist es extrem wichtig, dass ihr gute und wirksame Ausschlussfristen in euren Musterverträgen habt. Wenn ihr die nämlich habt, ist 3 Monate nach Ende des Arbeitsverhältnisses wirklich Schluss. Und wenn bis dahin nicht die Auszahlung des nicht genommenen Urlaubs verlangt wurde, ist der Anspruch weg und die Auszahlung kann nicht mehr verlangt werden. Kommen wir zur nächsten Frage. Herr Dr. Harländer, was raten Sie Arbeitgebern, wie sie hier sinnvoll vorgehen sollten, um zu verhindern, noch Jahre später mit dem Urlaubsanspruch konfrontiert zu werden?
Da nun diese Rechtsprechung vom EuGH und dann vom BAG für niemanden vorhersehbar war, so ehrlich muss man wirklich sein, ist es natürlich schwierig, jetzt das Ganze auch für die Vergangenheit so richtig gut zu erfassen, weil es wohl kaum einer vor 2018 oder dann vor 2019 vor der BAG-Rechtsprechung auf die Idee gekommen wäre, eine Aufforderung und einen Hinweis zu machen in Bezug auf den Urlaubsanspruch. Also vielleicht hat man unverbindlich die Anzahl der Urlaubstage mal mitgeteilt und vielleicht hat man auch irgendwann auch mal gesagt, damit sich das nicht so am Jahresende stapelt bei der ganzen Belegschaft, jetzt nimm doch bitte mal deinen Urlaub, damit wir hier so ein bisschen abbauen können und das Ganze da nicht ausufert, aber das wird alles nicht die Voraussetzung erfüllen, die das BAG sich da vorgestellt hat in Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung. Insofern, und man muss auch bedenken, diese Arbeitszeitrichtlinie, die stammt aus den 80er Jahren, also wenn man es mal ganz streng nimmt, dann haben wir da einen relativ weiten zeitlichen Anwendungsbereich. Was man jetzt im Prinzip nur noch machen kann, ist, man versucht das so gut wie möglich nachzuvollziehen und jedenfalls für den laufenden Urlaub oder für den, den man absehen kann, zurückgeguckt in die Vergangenheit, kann man das natürlich nachholen. Also man kann jetzt einmal hochaddieren die Urlaubsansprüche, die man noch auf dem Zettel hat und man kann dann in Bezug darauf also entsprechend einmal hinweisen, auffordern, diesen Urlaub zu nehmen und darauf hinweisen, dass eben der Urlaub verfällt. Und so würde man theoretisch auch den Urlaub aus der Vergangenheit dann zum Verfall bringen können. Aber das ist eben ja auch genau im Prinzip das, was der EuGH wollte. Dann würde man also den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schon nochmal vor Augen führen, dass da möglicherweise noch ein bisschen Urlaub irgendwo in der Schublade schlummert, der dann auch genommen werden soll. Und wenn nicht, wie gesagt, dann erst dann verfällt. Aber das ist so die Möglichkeit in der Praxis, da ranzukommen, theoretisch. Also entweder dann durch den Verfall oder eben durch Erfüllung des dann konkret bezifferten Urlaubs.
Ja, und abschließend dann noch die letzte Frage. Herr Dr. Harländer, haben Sie weitere Ratschläge für Arbeitgeber zum Urlaub und der Gestaltung des Urlaubes im Arbeitsvertrag?
Nach wie vor gilt die Rechtsprechung vom BAG, dass der übergesetzliche Urlaub, also das, was man als Arbeitgeber freiwillig der Belegschaft mehr gewährt als diesen Mindesturlaub, gesetzlichen Mindesturlaub von 4 Wochen im Jahr, bezogen jetzt auf eine 5-Tage-Woche, dass also dieser übergesetzliche Urlaub das Schicksal des gesetzlichen Mindesturlaubs teilt, wenn nicht im Arbeitsvertrag ausdrücklich differenziert wird. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass wenn man eben im Arbeitsvertrag deutlich auf eine Differenzierung hinweist, auf eine Gewährung von 4 Wochen gesetzlichen Mindesturlaub plus dann, in der Regel sind es dann ja nochmal 10 Tage oder ein paar mehr oder ein paar weniger, dass man dann irgendwie roundabout auf 30 Urlaubstage im Jahr kommt, dass man eben durch eine Differenzierung im Arbeitsvertrag auch verhindern kann, dass der übergesetzliche Urlaub das Schicksal des gesetzlichen Mindesturlaubs teilt. Und alles, was der EuGH entschieden hat und auch nur entscheiden darf, bezieht sich auf den gesetzlichen Mindesturlaub von 4 Wochen im Jahr, weil das ist das, was in der Arbeitszeitrichtlinie steht und auch das, was in der Grundrechtecharta drin steht. Und deswegen ist das alles, was wir dazu gerade gesagt haben. Grundsätzlich ist man nur für den gesetzlichen Mindesturlaub gedacht. Aber wie gesagt, wenn man im Arbeitsvertrag nicht differenziert, dann gilt es eben genauso auch für das, was man an weiteren Urlaubstagen gewährt. Und wenn man aber die Differenzierung vornimmt, dann muss man sich jedenfalls in Bezug auf diesen, ich nenne das jetzt mal mehr Urlaub, nicht an diese Vorgaben halten, die der EuGH und das BRG an der Stelle gemacht haben. Insofern kann es sich in der Praxis empfehlen, aber das muss jeder Arbeitgeber für sich einmal überlegen und für die Arbeitsvertragsgestaltung dann auch, inwieweit man da eine Differenzierung vornimmt.
Aus Arbeitgebersicht hier nur ein kurzer grundsätzlicher Hinweis dazu. Was sollte also konkret im Arbeitsvertrag zum Urlaub geregelt werden? Euch als Arbeitgebern ist zunächst zu raten, jedenfalls beim Umfang des Urlaubsanspruchs klar und deutlich zwischen gesetzlichem Mindesturlaub und vertraglichem Zusatzurlaub zu differenzieren und entsprechende Regelungen aufzunehmen. Häufig sinnvoll in diesem Zusammenhang auch Regelungen zur Erfüllungsreihenfolge, also welcher Urlaubsanspruch wird eigentlich zunächst erfüllt. Weiterhin Regelungen zum Umfang des Urlaubs im Ein- und Austrittsjahr sowie differenzierende Regelungen zum Verfall der unterschiedlichen Urlaubsansprüche sowie eine Regelung zum Ausschluss der Abgeltung des vertraglichen Zusatzurlaubes.
Ja, das soll es zu unserem heutigen Thema, wann ist der Urlaub wirklich weg gewesen sein. An dieser Stelle noch einmal ganz lieben Dank an Herrn Dr. Haarländer für die vielen guten Hinweise und für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ja, bleibt die abschließende Frage, wie könnt ihr jetzt ein Exemplar von Personalrecht 2026 gewinnen? Am 19. Januar, dem Tag, an dem diese Folge hier erscheint, poste ich einen Beitrag auf LinkedIn, in dem ich auf die neue Podcast-Folge hinweise. Und alle, die bei LinkedIn den Beitrag liken und zusätzlich, das ist ganz wichtig, den Beitrag in ihrem eigenen Netzwerk teilen, die nehmen an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 24. Januar, der Samstag. Und die GewinnerInnen, die benachrichtigen wir direkt. Ja, wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch genauso gut gefallen wie uns. Wir freuen uns über super Bewertungen und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Die nächste Folge, die wird am 2. Februar erscheinen und die hat das Thema Sonderkündigungsschutz. Und da gehen wir einmal durch das Arbeitsrecht durch und stellen euch die wesentlichen Konstellationen vor, in denen ArbeitnehmerInnen Sonderkündigungsschutz haben und wie sich das in eurer betrieblichen Praxis auswirkt. Schreibt uns, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, die wir in der Folge beantworten sollen. Die E-Mail-Adressen, das wisst ihr, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.
Auch von mir. Tschüss aus dem winterlichen Hamburg.